Die FDP scheint sich für die Oppositionsrolle in der Ampelkoalition entschieden zu haben. Ob beim Verbrenner aus, dem Verbot von Öl- und Gasheizungen oder nun beim Bundeshaushalt. Die FDP stellt sich stets gegen ihre Koalitionspartner. Damit sind die Vorzeichen gesetzt, dass in diesem Jahr die Haushaltsberatungen noch intensiver, noch schwieriger werden. Sprechen wir darüber mit Felix Banatschak von den Grünen, Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags. Guten Tag, Herr Banatschak.
Ja, guten Tag, hallo.
Nervt Sie eigentlich die FDP langsam?
Nein, das ist, also wer in der Politik ist, ohne eigene Interessen und eigene Ziele zu haben und dann auch dafür zu kämpfen, der ist wahrscheinlich am falschen Platz. Und in einer Situation, wo es um den Haushalt geht und wo wir einen Haushalt ja haben, der einige Herausforderungen für uns ja bereitet, der Priorisierung notwendig macht, der Entscheidungen notwendig macht, ist es ganz normal, dass man sich da miteinander auch in Konflikte begibt. Das ist das Wesen einer Koalition, dass man miteinander sozusagen streitet, nicht sozusagen in Person, sondern streitet um die richtige Antwort. Und am Ende wird man sich aber auch einigen.
Am Ende wird man sich noch einigen, das werden wir dann sehen. Dennoch scheint es ja derzeit immer so zu sein, dass egal von welcher Ecke aus der Vorschlag kommt, die FDP sagt nein, beziehungsweise die FDP sagt immer was anderes. Kann das jetzt auch die nächsten 2,5 Jahre so weitergehen?
Na, das ist im Wesentlichen natürlich Entscheidung der FDP. Wir sind als Koalition in einer insofern herausfordernden Lage, weil wir mit dem Krieg, mit den Folgen des Krieges einfach schwierigere Entscheidungen zu treffen haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und wir deswegen kommend aus unterschiedlichen politischen Richtungen, das ist ja sozusagen das Wesen dieser Koalition, das ist ja eine lagerübergreifende Koalition, werden wir immer wieder in kleinen und in großen Fragen erstmal unterschiedlich auf die Welt und auf die Antwort gucken. Und dann haben wir uns bisher aber immer wieder geschafft zu einigen. Und ich wünsche mir manchmal, dass sozusagen die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, die Bereitschaft, das Gemeinsame zu gewichten, die gemeinsame Verantwortung für die Situation, dass die bei unserem Koalitionspartner noch etwas stärker ausgeprägt ist. Aber auf der anderen Seite werden die das über uns im Zweifel auch sagen, weil die Grünen ja immer nerven, weil sie noch mehr Klimaschutz oder Ähnliches wollen. Also ich glaube, das ist eine ganz normale Situation. Es ist manchmal herausfordernd, aber am Ende kommen wir meistens, ich würde sagen eigentlich fast immer, zur für alle akzeptablen Lösung. Und das wird auch diesmal beim Haushalt so sein, bin ich mir ziemlich sicher.
Dann lassen wir uns gerne auf den Haushalt zu sprechen kommen, denn in diesen Wochen geht es viel darum, wo auch künftig das Geld hinfließen soll und wo auch nicht. Die FDP hat da viele rote Linien aufgezeichnet, beispielsweise keine Steuererhöhung und auch kein Abweichen von der Schuldenbremse. Gibt es auch solche roten Linien von den Grünen?
Wir machen Haushaltspolitik von den Bedarfen her. Das heißt, wir schauen uns an, was ist gerade Phase und was ist auch dann die richtige politische Antwort darauf. Und wir haben richtigerweise ein Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen und darüber ermöglicht, über dieses Sondervermögen ja schuldenfinanziert, die Bundeswehr besser auszustatten, als das in den letzten Jahren passiert ist, weil es da einen anderen politischen Konsens gab und der sich jetzt mit Blick auf die Situation in der Ukraine verändert hat. Aber deswegen würden wir zum Beispiel sagen, dieses Sondervermögen muss erst einmal auch verausgabt werden. Dafür haben wir es ja angelegt, damit es eben nicht in Konflikt, also mit Ausgaben für die Bundeswehr nicht im Konflikt zu anderen Zielen im Koalitionsvertrag stehen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eine Kindergrundsicherung schaffen wollen, weil die Bekämpfung von Kinderarmut ein sehr, sehr zentrales Anliegen ist. Und diese Kindergrundsicherung ist das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Bundesregierung. Und den Kampf gegen Kinderarmut gibt es eben nicht zum Nulltarif. Deswegen muss klar sein, dass wir am Ende einen Haushalt schaffen, der die verschiedenen Belange ausreichend berücksichtigt. Und dann muss man sich natürlich im zweiten Schritt über die Frage auseinandersetzen, wenn das mit den bislang vom Finanzministerium prognostizierten Einnahmen so nicht funktionieren wird, dann halte ich das für absolut richtig, über die Einnahmenseite natürlich auch zu sprechen. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag ja auch beispielsweise darauf verständigt, klimaschädliche Subventionen abzuschaffen. Da sind bis zu 65 Milliarden zu holen. Also wenn man sich auf alles verständigen würde und alles komplett machen würde, aber selbst wenn man sozusagen auf dem Weg dahin auch nochmal genauer ins Detail gehen wird, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ich bin der Auffassung, dass es in der aktuellen Situation notwendig ist, die Verteilungsfragen so zu beantworten, dass wir mehr Verteilungsgerechtigkeit am Ende haben, also dass am Ende nicht die Ärmsten die Krise zahlen, sondern dass wir das sozusagen solidarisch miteinander schultern.
Das heißt also am Ende, um es ganz herunterzubrechen, Sie sprechen von Steuererhöhungen.
Ich spreche darüber, dass wir bei der Frage, welche Einnahmemöglichkeiten hat der Staat, eben gucken, reicht das, was bislang passiert, aus? Ich meine, wir haben jetzt ja auch, man muss ja auch nochmal schauen, wie ist am Ende dann die Steuerprognose? Wir rechnen ja gerade mit Zahlen aus dem letzten Jahr, die auch von einer bestimmten wirtschaftlichen Entwicklung erstmal ausgehen. Im Moment deutet sich an, dass die wirtschaftliche Entwicklung eine bessere sein könnte. Das würde sich auch positiv auf die Steuereinnahmen auswirken. Aber der Abbau klimaschädlicher Subventionen ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Es mag eine Interpretation geben, dass der Abbau von Subventionen auch sozusagen eine indirekte Erhöhung von Steuern ist. Das halte ich jetzt nicht für die richtige Interpretation, aber es geht natürlich trotzdem darum, auf der Einnahmenseite eine bessere Situation zu schaffen. Das ist gut für den Haushalt und das ist am Ende auch gut fürs Klima, denn diese klimaschädlichen Subventionen sind ja nicht nur Subventionen, sondern sind auch klimaschädlich und wir wollen das Klima nicht, dem Klima nicht schaden, sondern das Klima schützen.
Nun wird es ja am Ende auch ungeachtet dessen sicherlich darum gehen, wo setzt man die Prioritäten und wo nicht. Jetzt haben Sie ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, die Kindergrundsicherung hat für Sie eine große Priorität und da ist ja auch die Rede von gut 12 Milliarden Euro. Andererseits schlägt beispielsweise der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius vor, den Wehretat aufzustocken, obwohl es jetzt erst dieses neue Sondervermögen Bundeswehr gab. Wo muss denn da die Priorität gesetzt werden? Im Zweifel einen kleineren Verteidigungsetat?
Ja, der Verteidigungsetat ist ja aufgewachsen und es gibt zusätzlich das Sondervermögen. Von dem Sondervermögen sind je nachdem, ob man sozusagen schon bewilligte oder verabredete Projekte berechnet, 13 oder 30 Milliarden von 100 Milliarden auch erst verplant. Das bedeutet, da ist noch ziemlich was über. Und was wir ja auch gemacht haben, ist, dass Projekte, die sonst in den Kernhaushalt oder über den Kernhaushalt finanziert worden wären, ja ins Sondervermögen gegangen sind. Man kann ja argumentieren, und so verstehe ich den Verteidigungsminister, dass es auch um laufende Ausgaben geht, also beispielsweise Personalausgaben und andere, die nicht über das investiv angelegte Sondervermögen finanziert werden können. Aber man muss sagen, wir haben den Kernhaushalt ja über das Sondervermögen auch entlastet. Das heißt, da sind andere Spielräume. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass das keine Priorität sein kann, da jetzt viel drum um drauf zu geben. Und auch hier möchte ich nochmal den Koalitionsvertrag erinnern. Natürlich ist es so, dass sich im Lichte des Krieges auch unsere politischen Antworten verändern müssen. Aber wir haben eigentlich mal miteinander vereinbart, dass im gleichen Maße wie Ausgaben für die Verteidigung steigen, auch die Ausgaben für Diplomatie, für humanitäre Hilfe, für Entwicklungspolitik steigen. Und das ist bislang nicht der Fall. Also der Etat des Ministeriums des Auswärtigen Amtes und der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die stehen ja auch vor großen Herausforderungen. Und man muss ja sehen, militärische Stärke ist in der aktuellen Situation notwendig und richtig. Aber damit es beispielsweise gelingt, wie es jetzt gelungen ist, in den Vereinten Nationen eine breite Mehrheit auch für den Kurs zur Unterstützung der Ukraine zu schaffen. Das hängt eben auch davon ab, ob wir ansonsten international als verlässlicher Akteur wahrgenommen werden. Und dann geht es um Entwicklungszusammenarbeit, dann geht es um humanitäre Hilfe, dann geht es um Diplomatie. Also auch das ist Teil der Zeitenwende. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn man beim außen- und sicherheitspolitischen Bereich bleibt, ist es für uns wichtig, dass eben auch diese Belange gestärkt werden. Und wie gesagt, wir können es uns nicht leisten, ja, bundesweit jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Bei mir im Duisburger Norden, in meinem Wahlkreis, ist es jedes dritte Kind. Jedes dritte Kind wächst in Armut auf. Das ist für eine reiche Gesellschaft, wie die deutsche ist, ein untragbarer Zustand, einer, den man nicht akzeptieren kann. Und wenn man den nicht akzeptieren will, dann muss man bereit sein, eben auch Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist durchaus eine grüne Priorität.
Das heißt aber, Sie finden nicht, dass es eine absolute Priorität für verteidigungspolitische Maßnahmen gibt. Dafür plädieren ja einige Politikerinnen und Politiker, gerade aus der Union.
Nein, es gibt keine absolute Priorität für verteidigungspolitische Maßnahmen. Es gibt grundsätzlich in einem Haushalt keine einzige absolute Priorität. Wenn man sich die Krisen anschaut der Welt, dann müssen verschiedene Dinge sozusagen prioritär behandelt werden. Dann geht es um die äußere Sicherheit, dann geht es um die Verteidigungssicherheit. Aber auch wenn das einige Politikerinnen und Politiker, insbesondere der Union, häufig vergessen, wir leben in einer sich zuspitzenden Klimakrise mit großen gesellschaftlichen Verwerfungen, die sie mit sich bringen wird, mit großen wirtschaftlichen Risiken, mit Risiken für unsere Resilienz, mit Risiken aber auch dafür, dass wir diesen Planeten für unsere Kinder und Enkel lebenswert hinterlassen wollen. Also wenn man überhaupt irgendeine übergeordnete Priorität im Haushalt definieren wollte, dann wäre das aus meiner Sicht die Bekämpfung der größten Bedrohung für die menschliche Zivilisation auf dem Planeten, die Klimakrise. Aber es ist nicht mal meine Argumentation. Meine Argumentation ist, ein Haushalt, der sich über alle Bereiche spannt, muss verschiedene Bereiche berücksichtigen. Und dazu gehört die Bekämpfung von Armut gleichermaßen wie beispielsweise die Schaffung äußerer Sicherheit.
Sagt Felix Banaschak von den Grünen, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, heute hier im Interview bei Politik mit Sie. Herr Banaschak, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.